Die Bibel ist ja manchmal wirklich ein überraschendes Buch. Und manchmal geht es mir so, dass ich auf Geschichten oder Personen stoße, wo ich denke, das hast du so eigentlich noch nie wahrgenommen, dass diese Geschichte oder diese Person in der Bibel so vorkommt. So ähnlich ist es mir mit einem Propheten ergangen, den ich nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Der Prophet trägt den Namen Micha. Also jetzt nicht den mit dem eigenen Buch, sondern es gibt noch einen, der so heißt. Über Micha, den wir gleich etwas näher kennenlernen, gibt es nur ein Kapitel. Eigentlich nicht viel und eine kurze Parallelstelle in 2. Chronik. Micha, der Sohn Jimlas. Wer kennt den Propheten? Carsten. Ja oder nein?
Muss einfach mal vorlesen.
Okay. Also ich finde eine wirklich spannende, bewegende und ja, nachdenklich machende Geschichte des Suchens, wobei nicht Micha der ist, der sucht, sondern ein anderer Mann. Kurz vorneweg zum Hintergrund der damaligen Zeit, also zum politischen und zeitgeschichtlichen Hintergrund. Wir befinden uns, wie es so schön heißt bei Asterix, im Jahre 852 vor Christus. Jetzt hat es aber nichts mit Römern zu tun, sondern Israel, das ja ursprünglich unter den großen Königen Saul, David und Salomo ein großes Reich war, ist mittlerweile aufgeteilt in Nord und Süd. Das Nordreich Israel hat den Namen behalten und das Südreich hat den Namen Juda bekommen. Und nun, im Jahre 852, geht es dem Nordreich Israel wirtschaftlich sehr gut, hervorragend könnte man sagen. Da fließt das Geld und auch die Bevölkerung bekommt von dem Reichtum ab. Das Südreich dagegen ist eher mittelmäßig bis schwach aufgestellt und war politisch sehr abhängig vom Norden. Im Norden regierte der König Ahab, ein Machtmensch allererster Güte, der politisch und taktisch sehr geschickt taktiert und auch geschickt geheiratet hat, die Isabel, eine phönizische Frau aus dem Libanon, also der Nachbarschaft, um auch gleich ja, neben der Hochzeit auch noch Frieden für die beiden Länder zu schließen. Und diese Liebe zu seiner Frau hatte Ahab dafür genutzt, oder sie hat ihn dafür genutzt, nämlich ihre Gottheiten in Israel einlassen zu lassen. Andere religiöse Kulte haben sich etabliert und neben dem Gott Israels, also Jahwe, konnten die Menschen mittlerweile die Astarte anbeten oder auch dem Gott Baal huldigen. Soweit die gesellschaftliche und politische Lage. Nun steht oder geschieht im Jahre 852 folgendes, 1. Könige 22. Gut 2 Jahre lang hatte es keinen Krieg mehr zwischen Syrien und Israel gegeben. Im 3. Jahr nun kam König Josaphat zu König Ahab von Israel. Da sagte der König von Israel zu seinen Leuten, habt ihr vergessen, dass die Stadt Ramoth und Gilead in Gilead eigentlich uns gehört? Warum zögern wir, sie den Syrern wieder wegzunehmen? Er wandte sich an Josaphat und fragte ihn, machst du mit, wenn ich Ramoth angreife? Ich mache mit, antwortete Josaphat. Du kannst auf meine Truppen, auf die Männer und auf meine Pferde zählen wie auf deine eigenen. Wie ich schon sagte, König Ahab, wie er leibt und lebt, in seinem Element. Machtbesessen, politisch gewieft und das hebt die Stimmung doch in unserem Land, wenn wir uns noch weitere dazu einverleiben, unter den Nagel reißen. Lasst uns Ramoth zurückerobern. Und du, Josaphat, bist von mir abhängig, machst du mit. Josaphat bleibt, wenn wir ehrlich sind, eigentlich keine Wahl. Er ist abhängig von diesem König, vom Nordreich. Was soll er tun? Er kann nichts anderes tun, als zu sagen, klar, mach ich mit, du kannst auf uns zählen. Und dann kommt aber doch ein Zögern in diese erst sehr freudige, wie ich finde, Aussage, denn er sagt weiter dann, der Josaphat, du solltest doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Du solltest doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Warum macht er das? Ist er ängstlich oder hat er Bedenken? Oder ist er doch jemand, der sagt, mir ist Gott, Jahwe, so wichtig, dass ich ihn in jeder Situation zuerst befragen möchte? Denn es gibt ja Situationen und Entscheidungen, Fragestellungen, Themen, da ist es wichtig, dass wir Gott fragen, was er dazu meint. Josaphat kennt einen lebendigen Gott, der ja, uns auch anspricht, der ein offenes Ohr hat für unsere Themen, der mit dabei ist, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, dessen Herz für uns schlägt. Deshalb sollten wir nicht erst den Herrn fragen. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, in der viele Bücher und auch Bibelarbeiten gerade immer um diese Thematik sich drehten und immer wieder vorkamen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Das beschäftigt Menschen jung und alt bis heute und müsste eigentlich ja immer wieder bedacht werden. Was ist denn nun der Wille Gottes? Und es gab und gibt bis heute Bücher, die sagen, in allem Gott zu befragen. In allem Gott zu befragen. Vielleicht, was ich essen soll an jedem Tag? Muss ich da vorher Gott fragen? Oder ob ich jetzt den Bus, die Bahn oder ein Elektroauto nutzen soll? In allem nach Gottes Willen fragen, ist das realistisch? Hat uns nicht der lebendige Gott auch einen Verstand mitgegeben als Schöpfer? Gesunde Empathie, Sympathie, Empfindung, sodass ich sogar spontan selbst entscheiden kann, aufgrund dieser Gaben, die ich mitbekommen habe. Und manche quälten sich wirklich damit, mit dieser Aussage, ach, im Willen Gottes in jedem Bereich zu fragen. Oder machen wir es uns doch zu einfach? Ist es doch ein wenig zu leicht oder leichtfertig bei gewissen Themen eben und gewissen Fragen und Entscheidungen, die man zu treffen hat? Lasst uns doch zuerst den Herrn fragen. Wann fragt ihr denn Gott, was er möchte? Habt ihr Beispiele? Ihr dürft sie gerne laut nennen. Bei allen Entscheidungen? Bei der Hälfte? Bei 25%? 10%? Wann fragen wir den Herrn, was er möchte? Und wann habt ihr das letzte Mal eigentlich Gott gefragt? Was meinst du eigentlich dazu? So wie wir vielleicht einen Freund, eine Freundin, einen Partner, einen anderen Verwandten fragen, was meinst du eigentlich dazu, was soll ich tun, was wäre dran, was wäre angemessen, was wäre gut, wo ist der Weg, der am wenigsten Schaden hervorruft? Vielleicht damals nach der Schule Gott zu fragen, was ist dran, was soll ich tun? Soll ich eine Ausbildung machen, studieren oder soll ich etwas ganz anderes machen? Oder später, soll ich einen Beruf wechseln? Soll ich da bleiben, es aushalten, obwohl es eigentlich nicht auszuhalten ist? Soll ich woanders Karriere machen oder bleiben? Soll ich umziehen, ja oder nein? Welchen Partner soll ich nehmen oder Partnerin? Soll ich diese Operation, die mir vorgeschlagen wurde, über mich ergehen lassen, ja oder nein? Da gibt es Dinge, die gar nicht so klar sind, wo es nicht ein einfaches Ja oder Nein gibt. Du solltest doch zuerst den Herrn fragen, sagt Josaphat. Und selbst wenn wir dem guten Josaphat in dieser Aussage zustimmen, dann ist die nächste Frage ja, wie geht das denn? Und wie kriegen wir eine Antwort? Denn meistens kommt ja kein gewünschter Blitz vom Himmel oder ein Wegweiser, der uns direkt zeigt, da geht's lang. Auch kein Zettel, auf dem morgens auf dem Küchentisch steht, was der nächste Schritt ist, ob ja oder nein. Wie funktioniert das, den Herrn zu fragen? Ich glaube, darauf gibt es viele Antworten. Offen zu beten, mit allen Varianten, die dabei sind, Gott seine Situation hinzuhalten, auch mit allen Fragen, mit Empfindungen, Zweifeln und Nöten, ja auch Freuden, die dabei eine Rolle spielen. Und auf das Hören, was Gott sagen möchte, das Lesen in der Bibel, danach Antworten zu suchen, und zwar nicht im Sinne von Orakeln, sondern eher nach der Frage, wie es in einem Buch stand, ist das, was mich beschäftigt oder die Entscheidung, die ansteht, ja, wovon ist das eigentlich geprägt? Ist das christusgemäß oder ist es mehr menschlich geprägt? Dient es meinem Leben? Dient es dem Leben überhaupt? Kommt es zur Entfaltung von Leben oder schränkt es Leben ein? Verstärkt die Entscheidung die Freiheit? Oder kommen dadurch ungute Bindungen in Gang? Bindungen an Geld, an Menschen, an komische Stellen, wo ich nicht mehr wegkomme. Ein Gespräch suchen wurde auch in einem anderen Buch beschrieben, mit Menschen, denen man vertraut, um gemeinsam nachzudenken, gemeinsam zu hören. Generell nachdenken ist keine schlechte Idee, schrieb ein anderer. Eine Liste zu schreiben, das machen auch viele gerne. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann schrieb einer, das fand ich sehr nett, weil der Heilige Geist, der der Schöpfergeist ist, ein Freund des gesunden Menschenverstandes ist. Der Heilige Geist ist der Freund des gesunden Menschenverstandes. Unseres guten und gesunden Menschenverstandes. Und offen zu sein für sogenannte Geistesblitze. Manchmal gibt es ja, dass man plötzlich so einen Gedanken, so einen Impuls hat, wo man sich so denkt, das kommt nicht von mir, wo kommt das her? Als Geistesblitz Gottes zu erkennen. Und dann, auch wenn noch Fragen offen sind, loszugehen. Denn nur ein fahrendes Auto kann gelenkt werden. Dass nach allem Überlegen, allen Listen, allen Gesprächen und Fragen auch Schritte notwendig sind. Den Willen Gottes zu erkennen und nichts zu tun, wird einen auch nicht in die richtige Richtung bringen. Dass sich Türen öffnen und schließen, dass man beim Gehen eine Gewissheit erhält. Das ist ein Weg, auf dem ich mich bewege, wo es vorangeht oder wo man vielleicht auch wieder abbiegen muss oder zurückgehen muss. Auch das kann passieren. Welche Türen öffnen sich, welche schließen sich wieder, um dann zu merken, dass es gut war oder nicht gut war. Es gibt also keine einfache Antwort darauf, das zu erkennen. Josaphat sagte also, du sollst doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Und jetzt kommt die Reaktion Ahabs darauf. Da rief Ahab, der König von Israel, alle Propheten zusammen, etwa 400, und fragte sie, soll ich die Stadt Ramoth angreifen oder nicht? Greife sie an, antworteten sie, der Herr wird sie in deine Hand geben. Aber Josaphat zögerte und fragte, gibt es hier keinen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen können? Interessant. Josaphat sagt, bitte doch mal Gott darum zu sagen, was er denkt. Und Ahab hat 400 Meinungen eingeladen, 400 Persönlichkeiten, eine ganze Menge Holz, 400 Propheten, die alle ein und dieselbe Meinung haben. Mach das, Das ist das Richtige. Tu das. Der Herr wird die Stadt in deine Hand geben. Sie sagen einstimmig, muss man sagen. Ja. Und Josaphat zögert aber immer noch. Warum? Es ist doch eigentlich ganz logisch. 400 sagen ja, dann kann es doch eigentlich losgehen. Und Ahab merkt aber offensichtlich, hier stimmt was nicht. Es findet keine wirkliche Auseinandersetzung statt. Eine Frage, eine Antwort, eine Frage, eine Antwort. Wie aus der Pistole geschossen kommt mir das vor. Kein Nachdenken, kein Austauschen, kein Hinhören, nicht hinsehen, nicht abwägen von Problemen. Nur dieses euphorische Ja, mach das. Klingt ein wenig danach, als wenn 400 einem nach dem Mund reden, dem König. Vielleicht auch aufgrund des falschen Gottesbildes, das ja seine Frau von Ahab mit reingebracht hat, der ein Fruchtbarkeitsgott war, der Baal. Und klar war, wer diesem Baal dient und wer dem glaubt, der wird immer reiche Ernte haben. Er wird Erfolg haben, er wird siegen und viele Nachkommen haben. Das war das Versprechen dieses Gottes, den die Isabel mitgebracht hat. Alles in Hülle und Fülle. Dafür steht Baal, wenn ihr nur mit ihm lebt. Ein Erfolgsgarant, dieser Gott. Und ist denn im Gegenzug davon Jahwe, der biblische Gott, ein Gott, der seinen Menschen und Anhängern immer sagt, ihr werdet immer Erfolg haben, immer Reichtum, Siege erreichen, Gesundheit, Hülle und Fülle? Oder andersrum sagt Gott uns, wenn du mir vertraust und richtig glaubst, dann wirst du niemals eine Niederlage erleiden. Keine Krankheit, keine Not, keine Zweifel, keine Armut, kein was, was sonst so sein kann. Ja, der Gott des Alten und Neuen Testaments, der Vater von Jesus, der verspricht wirklich gelingendes und erfülltes Leben. Aber dieses gelingende und erfüllte Leben, das dieser Gott, der Jahwe, verspricht, ist unabhängig von den Faktoren, die wir dafür einsetzen und an den Maßstäben, wo wir sie anlegen. Dazu hat Lothar Zenetti einen leicht witzigen Text geschrieben. Ich traf einen jungen Mann, kerngesund, modisch gekleidet, Sportwagen, und ich fragte ihn beiläufig, wie fühlst du dich? Was für eine Frage, sagte er, bescheiden. Und ich fragte ein wenig verlegen eine schwerbehinderte ältere Dame in ihrem Rollstuhl, wie es ihr geht. Gut, sagte sie, es geht mir gut. Ich freue mich an jedem Tag. Da sieht man mal wieder, dachte ich mir, immer hat man mit den falschen Leuten Mitleid. Ein sinnstiftendes, erfülltes und gesegnetes Leben, wie der Gott der Bibel es uns verspricht, ist also unabhängig von den Faktoren wie Krankheit oder Gesundheit, von Sieg oder Niederlage, von Armut oder Reichtum. Gott ist da ganz offen. Er ist kein Sieges- und Erfolgsgarant. Im Gegenteil, in Jesus zeigt Gott ja gerade, dass er jemand ist, der hineinkommt in die Tiefen, in das Leiden, in die Niederlagen, in Ohnmacht, in Tod, in die Tiefen des Lebens. Und das finde ich so befreiend, dass er uns das nicht vorgaukelt und wir alles andere dann versuchen müssten, einzupassen ins Leben, sondern dass er da ganz offen ist. Und die Frage nach den Situationen damals in Israel geht weiter. Gibt es hier keinen weiteren Propheten? Es gibt schon einen, erwiderte der König von Israel, Micha, der Sohn Jimlas. Aber ich kann ihn nicht ausstehen, weil er mir immer nur Unglück ankündigt. Doch Josaphat sagte, so sollte ein König nicht reden. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und befahl ihm, so rasch wie möglich diesen Propheten Micha herbeizuholen. Also 400 plus 1. Der eine wird noch dazugeholt. Währenddessen feiern die 400 erst schon mal eine Party und feiern sich in Ekstase, wird geschrieben. Die beiden Könige saßen in ihrem königlichen Ornat auf zwei Thronsesseln, die auf dem freien Platz vor dem Stadttor Samarias aufgestellt waren. Die 400 Propheten standen davor. Sie waren im Zustand ekstatischer Begeisterung. Einer von ihnen, Zidkia, der Sohn von Kenana, hatte sich einen Helm mit eisernen Hörnern aufgesetzt und rief: So spricht der Herr, so unbesiegbar wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du gegen die Syrer anrennen und sie völlig vernichten. Die anderen Propheten stimmten ein und riefen: Zieh nur los gegen Ramoth, du wirst siegen. Der Herr wird die Stadt in die Hand unseres Königs geben. Eine aufgepeitschte Menge, die sich gegenseitig noch antreiben. Gerade wenn es Erfolg verspricht, ist das ja einfach, in einer großen Masse zu sagen: Ja, wir machen das. Das will man doch hören. Manche werden bei solchen Szenen vielleicht auch politische Kundgebungen der heutigen Zeit vor Augen haben. Hier in unserem Land, in anderen Ländern, wo das auch so passiert. Viele, die einstimmen und Ja sagen. Leicht aufzupeitschen, aufzuputschen, wenn man das Richtige sagt. Wenn man nicht die Dinge sagt, die ja der Masse nicht gefallen, sondern zu sagen: Ihr werdet es besser haben, wir werden es besser machen. Und gleichzeitig steigt die Gefahr von Manipulation. Ist das hier Prophetie, was die Propheten machen, diese 400? Ein Ausleger schreibt: Ein Prophet ist kein Wahrsager, sondern einer, der die Wahrheit sagt. Einer, der wiedergibt, was er von Gott gehört hat. Einer, der wiedergibt, was Gott zu der jetzigen Situation konkret zu sagen hat. Das kann erbauen, ermahnen, trösten, aufrichten oder einfach nur wachrütteln. Und so ein Prophet kommt dann ins Spiel. Der besagte Micha, der zu Hause von einem Boten abgeholt wird. Unterwegs sind die beiden nun und nun sagt der Bote zu Micha: Die Propheten haben dem König schon einstimmig den Sieg prophezeit. Sieh zu, dass du es ebenso machst und ihm einen glücklichen Ausgang ankündigst. Aber Micha antwortete: So gewiss der Herr lebt, ich kann nur ankündigen, was er mir aufträgt. Als Micha vor den König trat, fragte er: Micha, sollen wir Ramoth angreifen oder nicht? Micha antwortete: Greif die Stadt nur an, du wirst siegen. Der Herr wird sie in deine Hand geben. Aber der König sagte zu ihm: Ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Was hat der Herr dir gesagt? Da antwortete Micha: Ich sah das Herr Israels über die Berge, zerstreut wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Und der Herr sagte zu mir: Sie haben keinen Anführer mehr. Der Krieg ist zu Ende, jeder soll nach Hause gehen und es wird Friede sein. Der König von Israel wandte sich an Josaphat und sagte: Habe ich nicht recht? Er kündigt mir immer nur Unglück an. Die Bibel hat Humor. Auch wenn das manche vielleicht manchmal nicht ganz wahrnehmen wollen. Aber da ist dieser Micha, dieser Prophet, der vor Ahab steht und sagt: Was hat Gott dir gesagt? Und erstmal das widerspiegelt, was die anderen tun, ihm nach dem Mund reden. Greif die Stadt nur an, du wirst schon sehen. Aber Ahab ist an dieser Stelle noch sehr empfänglich für diese Ironie und merkt, dass das so nicht stimmen kann, dass er es nicht ernst meint. Und dann fragt: Was hat Gott eigentlich wirklich zu dir gesagt? Und er sagt: Ahab, du bist kein guter Hirte für Israel. Du wirst sterben in dieser Schlacht, wenn du sie führst. Danach wird man nach Hause gehen und in Israel wird wieder Frieden sein. Also Unglück für dich, Glück für Israel. Dann fährt Micha Ben Jimler noch fort. Diese 400 Propheten hat Gott mit einem Lügengeist besetzt. Der ist von Gott gesandt, damit dieser Lügengeist Ahab verwirren soll. Und das führt dann zur entscheidenden Szene, zum Abschluss. Da trat Zidkia, der Sohn von Kenana, auf Micha zu, gab ihm eine Ohrfeige und rief: Was sagst du da? Der Geist des Herrn soll mich verlassen haben und nur noch mit dir reden? Du wirst es ja sehen, erwiderte Micha, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken musst. Nehmt ihn fest, befahl der König, und führt ihn zum Stadtkommandanten Ammon und zum Prinzen Joasch. Sagt zu ihnen: Befehl des Königs, haltet diesen Mann im Gefängnis, bis ich wohlbehalten zurückgekehrt bin. Gebt ihm die kleinste Ration Wasser und Brot. Und Micha erwiderte: Wenn du wohlbehalten zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Durch wen hat Gott jetzt gesprochen? Das wird hier jetzt austariert in dieser Geschichte. Durch die 400, durch Zidkia oder durch den Micha? Durch wen spricht Gott heute eigentlich? Micha verkündigt sehr differenziert: Unheil für dich, König, für dich Heil, Israel. Also kein euphorisches Ja, kein Schwarz-Weiß und auch nur sehr zurückhaltend, fällt mir auf. Sollte es am Ende anders kommen, dann hat Gott nicht durch mich gesprochen. Doch recht selbstkritisch. Zidkia sagt: Sieg und Erfolg, ganz euphorisch, mit vollmundigem Ausgang und ganzer Lösung. Alles wird gut, die große Bühne, ein großer Auftritt. Wie geht es weiter? Ahab zieht tatsächlich in die Schlacht, verkleidet sich sogar, damit er nicht erkannt wird, und kommt dann per Zufall durch einen irregeleiteten Pfeil ums Leben. Micha hat am Ende recht behalten. Am Schluss heißt es: Es geschah genauso, wie es der Herr angekündigt hat. Diese eindrücklichen Geschichten im Alten Testament finde ich immer wieder so hilfreich für unser Leben, dass man daran erkennen kann, wo wir uns Planken suchen können, an denen wir uns entlangtasten können, wenn wir selber nicht wissen, was für eine Entscheidung ansteht oder welche die richtige ist. Oder auch wie Ahab, dann loszugehen, obwohl noch nichts klar ist. Und im hoffentlich richtigen Moment zu merken, ob der Weg gut oder schlecht ist. Dass wir darauf Acht haben, was echte und falsche Prophetie oder gute und schlechte Vorschläge oder Hinweise sein können. Und dass wir vor allem von Gott nie allein gelassen werden. Dass er ein Mensch wurde, zeigt uns das ja ganz deutlich. Dass er uns vergeben hat, dass er aus all seiner Macht und Hoheit rausgegangen ist, um ganz nah bei uns zu sein. Mit diesem Gott zu leben, dazu sind wir jeden Tag neu eingeladen. Und jeden Tag neu auch eingeladen, dazu zu fragen: Herr, was ist denn dein Wille? Was meinst du dazu?